Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Interview für dich mitgebracht und das Lustige ist, dass ich gerade aus einem Beratungscall komme und einer Kundin ein Journal geschickt habe, nämlich das Erfolgsjournal. Also es kam jetzt heute wirklich bei ihr in Berlin an und ist schon seit einer ganzen Weile Teil von meinem Kundenprozess, um immer zu Beginn eine Möglichkeit zu haben, Menschen auch abzuholen, da wo sie gerade stehen und ihre eigenen Erfolge schriftlich festzuhalten. Und wen habe ich jetzt heute hier? Das ist tatsächlich die Mitgründerin, unter anderem von dem Journal. Und die Sevnur ist auch Chief Creative Officer und hat die Firma vor mittlerweile, ich glaube, über 9 Jahren gegründet. Und wir erfahren gleich mehr über den Gründungsweg. Und ja, hol uns doch erstmal ab. Wie ist es zu diesem Erfolgsjournal gekommen als direktes Angebot?
Ja, hi Stella. Also das 6-Minuten-Erfolgsjournal. Wie ist es dazu gekommen? Gute Frage. Eigentlich total aus Eigeninteresse und eigenem Bedürfnis heraus. Wir hatten damals schon das 6-Minuten-Tagebuch geschrieben und hatten so dieses Second-Product-Syndrome, sag ich jetzt einfach mal, weil das 6-Minuten-Tagebuch war super erfolgreich und dann kam natürlich die Frage, und jetzt? Was machen wir jetzt? Was kommt denn als nächstes? Und so haben wir echt super wild alles Mögliche versucht und angefangen. Wir haben irgendwie eine App angefangen, Workshop angefangen, dies und das und jenes angefangen und alles wieder verworfen, weil wir uns dachten, nee, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und uns ist aufgefallen, wir brauchen mehr Fokus. Wir müssen priorisieren. Und dann haben wir angefangen, auf dem Markt nach Kalendern oder Journals zu suchen, die uns dabei helfen, uns zu priorisieren. Und sind dabei auf eigentlich Konzepte gestoßen, die entweder halt wirklich eigentlich ein ganz normaler Kalender waren oder halt so ganz krasse Workbooks, wo man dann super viel Zeit investieren musste, um sich zu priorisieren und Klarheit irgendwie zu finden. Und dann dachten wir so, ey, das ist doch die Idee. Lass uns doch ein Erfolgsjournal machen, das genau das macht, was wir gerade brauchen. Uns hilft, uns zu priorisieren, aber das auch authentisch und wertebasiert. Also wirklich, was wollen wir? Was bedeutet Erfolg für uns? Und wie kommt man da jetzt Schritt für Schritt hin? Und dieses Buch haben wir dann entwickelt, das 6-Minuten-Erfolgsjournal.
Das heißt, wenn du das jetzt beschreibst, wart ihr dann auch eure eigene Kundengruppe? Also ist es auch aus diesem Need heraus entstanden?
Absolut. Also eigentlich bei allen Sachen, die wir gemacht haben, sind wir in erster Linie unsere eigene Kundengruppe, weil wir die Themen feiern und dazulernen wollen und wissen wollen, wie der Transfer von der Theorie in den Alltag passieren kann. Und dann machen wir es einfach und nutzen unsere Produkte alle auch selbst.
Dann habt ihr jetzt einmal euch quasi als Basis und das dann auch genutzt für die Produktentwicklung. Finde ich schon mal super spannend. Und was ist denn davor passiert? Weil ihr habt ja auch eine unternehmerische Reise und ich sehe ganz oft das Business auch als direkter Spiegel für die Persönlichkeitsentwicklung. Also jetzt ist das Erfolgsjournal ein Tool. Und was war initial der Auslöser, dass du überhaupt in diese Rolle als Gründer und Unternehmerin gekommen bist?
Ja, das ist eine schöne Geschichte und die ist definitiv nicht klassisch oder linear. Ich persönlich bin als Werkstudentin eingerutscht. Ich habe angefangen als Werkstudentin und es war so, dass Dominik das 6-Minuten-Tagebuch damals in Eigenregie entwickelt und auf den Markt gebracht hat, auch gar nicht mit der Intention daraus ein Unternehmen zu machen, sondern aus der Intention heraus, hey, dieses Thema ist mir wichtig, dieses Buch ist mir wichtig, ich schreibe das jetzt. Hoffentlich wird daraus irgendwie so eine Einnahmequelle von 450 Euro, ich kann ein bisschen davon leben und dann gucken wir mal, was sich noch entwickelt. So, das war seine Intention. Dann hat er das auf den Markt gebracht, auf Amazon und es hat sich dann angefangen zu verkaufen und kam gut an. Das Feedback war toll und so ein paar Monate später dachte er sich, oh, ich könnte ja mal Hilfe gebrauchen, vielleicht baue ich eine Website, vielleicht mache ich ein bisschen Social Media. Und so bin ich reingekommen. Ich hatte gerade meinen Bachelor fertig gemacht im Designstudium und war so zwischen Bachelor und Master und dachte, ey, für meinen Master im Ausland kann ich ja noch mal ein bisschen Taschengeld gebrauchen und habe mich dann beworben als Werkstudentin. Und so hat alles angefangen. Wir haben angefangen zu arbeiten, haben schnell gemerkt, ey, wir haben eine sehr ähnliche Vorstellung von Content, von Ästhetik, von Mehrwert. Wir tragen viele gleiche Werte in uns generell und haben super ähnliche Arbeitsweisen gehabt. Das hat sehr schnell arbeitstechnisch gefunkt, aber dann haben wir uns auch tatsächlich sehr schnell ineinander verliebt. Also es war dann plötzlich nicht mehr nur ein Werkstudentenjob, sondern wir waren zusammen. Also wirklich einen Monat später, nachdem ich angefangen habe, waren wir auf unserem ersten Date. Dann waren wir super schnell zusammen. Dann hatten wir zwei super intensive Monate, bis ich dann ein Jahr in meinem Auslandsstudium war und wir eine Fernbeziehung geführt haben. Aber wir haben parallel immer weitergemacht. Und es gab nie so diesen Moment von, oh, jetzt haben wir irgendwie gegründet, jetzt sind wir irgendwie ein Startup, jetzt sind wir Entrepreneure, whatever. Das war alles so super flowy, ist ineinander übergegangen und dann war das 6-Minuten-Tagebuch plötzlich super gefragt und erfolgreich und dann sind wir diesem Erfolg immer hinterhergearbeitet.
Total die krasse Story. Also wir haben uns ja im Vorfeld schon einmal ausgetauscht, deswegen ist jetzt nicht so komplett neu für mich. Aber ich glaube, alle, die zuhören, also auch einfach zu erfahren, wie können so Wege aussehen? So wirklich aus einer total random Situation als Werkstudentin entsteht jetzt einfach eine Firma, die ja in Deutschland, also zumindest so in dem Bereich, in dem ich mich bewege, echt bekannt ist. Ja, und toll, was ihr da geschaffen habt. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, weil so diese Wertearbeit ist für mich auch immer essentiell. Und das ist ja für viele nicht wirklich greifbar. Ne? Das sind ja eher so intangible Themen. Also wie habt ihr für euch denn klar gehabt, auch ganz zu Beginn, jetzt im unternehmerischen Kontext, wie die Werte aussehen? Also dass es auch ein Match ist. Hast du da Methoden, Tools, ne, jetzt auch aus der Arbeit dann mit euren Büchern?
Ja, klar. Sehr gute Frage und sehr wichtige Frage und etwas, womit wir uns durch das Feld positive Psychologie, in dem wir uns bewegen und in dem sich auch unsere Journals bewegen, eigentlich relativ schnell gestoßen sind, Wertearbeit, sowohl im persönlichen, privaten Kontext als auch im Arbeitskontext. Ich glaube, wir haben 2 Jahre, nachdem wir quasi angefangen haben zu gründen oder zusammen zu arbeiten, haben wir uns eine Coaching genommen, tatsächlich, und haben mit ihr die Unternehmenswerte erarbeitet. Also ich erinnere mich noch genau daran, wie wir da saßen und sie uns da durchgeführt hat. Ja, was ist euch denn wichtig? Erstmal haben wir super viele Werte so wie eine Cloud dahingeschrieben, was denn alles irgendwie uns wichtig ist, was wir denken, ist Teil von uns. Und dann wurde das halt systematisch mit ihr runtergebrochen auf die wichtigsten 6 Werte waren es damals natürlich, weil 6 Minuten, 6 Werte, es musste einfach die 6 sein. Genau, und so war das so der erste, ich sag mal, professionelle Touchpoint mit Werten. Daraus hat sich dann eine weitere Zusammenarbeit entwickelt mit einem anderen Coach, der dann auch sehr viel mit Stärken und Werten zusammengearbeitet hat. Dann haben wir sowas wie diesen VIA-Stärkentest gemacht oder auch andere unterschiedliche Stärkentests, die uns nochmal geholfen haben, uns selber zu verstehen, aber auch zu verstehen, ey, wie wichtig diese Werte- und Stärkenarbeit eigentlich ist, um persönliche Erfüllungen zu erfahren, weil Erfolg ist ja was sehr Subjektives und zu verstehen, hey, was ist eigentlich Erfolg für mich? Was sind denn eigentlich meine Werte? Was sind denn eigentlich meine Stärken? Essentielle Arbeit. Und es ist ja tatsächlich auch Teil von unserem 6-Minuten-Erfolgsjournal. Also das war ja unser 2. Buch. Die Werte vom Unternehmen haben wir, glaube ich, noch davor erarbeitet. Oder war das danach? Ich weiß nicht mehr. Lass mich nicht lügen. Aber es war alles relativ Hand in Hand, dass wir auch diesen Wertetest im Erfolgsjournal erarbeitet haben. Den gibt es inzwischen auch online. Man kann den komplett auch online inzwischen machen. Und es ist wirklich eine komplett essentielle Arbeit, um persönlich zu verstehen, was ist mir wichtig und wie komme ich dahin, dass das auch Platz in meinem Leben findet.
Total schön, dass du es nochmal so zusammenbringst, Sef, weil tatsächlich, ich spreche ganz gerne vom Fundament von einem Geschäftsmodell und das ist so die Arbeit, die viele einfach am Anfang nicht wirklich machen, vielleicht auch nicht machen wollen, ne? Es ist zu lofty, nicht so wirklich greifbar und gleichzeitig zeigt sich das in allem, also in dem, mit welchen Kunden möchte ich überhaupt arbeiten, ne? Wo gibt es vielleicht schon Wertekonflikte, in dem, was biete ich an, ne? Resoniert das, ist das authentisch, passt das auch zu mir? Und auch so dieses, arbeite ich wirklich auf Basis meiner Stärken und meiner Potenziale, also dieses Stärken, Stärken. Vielleicht so ein Hint für alle, die jetzt auch zuhören. Ich gebe immer ganz gern die Aufgabe, relativ zu Beginn von der Geschäftsmodellentwicklung die UN-Nachhaltigkeitsziele abzugleichen. Also auf welche kannst du einzahlen, womit kannst du einen Mehrwert liefern und die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut. Weil die, wir bewegen uns ja unternehmerisch immer in einem, wir gucken in die Zukunft-Kontext und visionärisches Denken ist ein Teil dessen. Und da auch zu schauen, was sind denn so Trends? Also was wird sich noch weiterentwickeln? Ne? Natürlich haben wir jetzt viel digitalen Einfluss, so, aber was gibt es denn noch? Wie zum Beispiel Community-Modelle, mehr Gemeinschaft. Ist das was, was ihr euch auch mal angeschaut habt?
Nee, diese Dinge konkret nicht, die du aufgezählt hast. Aber natürlich haben wir in der Werteentwicklung auch ganz stark in die Zukunft geguckt. Und ehrlicherweise haben wir auch inzwischen nicht mehr die Werte, die wir ursprünglich in diesem Coaching erarbeitet haben, weil man entwickelt sich weiter, das Unternehmen entwickelt sich weiter. Auch die Werte können sich shiften. Und der Kontext, in dem wir damals diese Werte entwickelt haben, da waren wir, also jetzt mal ganz blöd gesagt, da waren wir ein absoluter Hippiehaufen, super idealistisch und haben auch diese Werte noch irgendwie in einem Händchenhaltenkreis erarbeitet, so nach dem Motto, und haben gar nicht so sehr darauf geachtet, spiegelt das wirklich Dominik und mich als Gründer wieder, sondern es war auch sehr geprägt von Mitarbeitern und jeder trägt halt unterschiedliche Werte mit. Wir haben dann irgendwie so einen Kompromisspool an Werten erarbeitet damals und inzwischen, ein paar davon sind geblieben, aber inzwischen ist es ein anderer Wertekanon, der mehr mich und Dominik spiegelt, damit aber auch authentischer ins Unternehmen getragen wird und authentischer gelebt werden kann. Aber nein, konkret die Dinge, die du aufgezählt hast, die haben wir dann nicht mit einbezogen, aber wir haben natürlich komplett den Blick in die Zukunft mit drin. Einer unserer Werte ist auch Langfristigkeit und Weiterentwicklung.
Danke, das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, ob du auch konkrete Werte teilen magst. Und ich finde es auch ganz toll, dass du eben diesen Prozess und die Weiterentwicklung beschreibst. Also im Coffee Call jetzt vorab, da hast du so ein Zitat gebracht, das habe ich jetzt für heute auch nochmal dabei. Da meintest du, dass zum Beginn der Gründung, also so am Start, da gab es nicht wirklich so unternehmerisches Denken, also so diese Identität, so, das war ja alles gar nicht klar. Was würdest du sagen, hat sich verändert? Also wie schaust du da heute drauf?
Auf Unternehmertum?
Mhm.
Was hat sich verändert? Wir sind gereift, würde ich sagen. Wenn wir jetzt am Anfang dieser idealistische Hippiehaufen waren, ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, sind wir jetzt deutlich professioneller. Aber wir haben diesen idealistischen Kern immer noch. Das macht uns ja irgendwo auch aus. Diese Frage von, wie können wir noch mehr Menschen helfen, das ist ja auch unsere Mission, die tragen wir immer noch in uns. Nur der Rahmen hat sich verändert, weil da ist eine wirtschaftliche Wahrheit da draußen, die sich nicht ignorieren lässt. Ich habe einfach verstanden, Unternehmertum und Management-Team irgendwie zu sein, heißt nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Und das war für mich zum Beispiel auch so ein ganz, ganz wichtiger Schritt und aber auch eine Herausforderung innerlich, das überhaupt anzunehmen, zu sagen, ey, ich bin hier voll die Macherin, ich mache mir gerne die Hände dreckig, ich identifiziere mich voll als operative Designerin und ich gestalte mit zu, ich bin Führungskraft, ich arbeite nicht mehr operativ, ich delegiere das alles. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den nicht nur ich durchgemacht habe, sondern natürlich auch Dominik und andere im Unternehmen. Und ich glaube, das war so ein Reifungsprozess, der super wichtig war, unter anderem gemeinsam mit, was sind eigentlich meine Stärken und was gibt mir Energie? Weil die Antwort hat sich auch sehr geändert mit der Zeit. Wir haben zum Beispiel auch verstanden, ganz konkret, ich gehe in Führung auf und es macht mir Spaß. Dominik geht überhaupt nicht in Führung auf und es macht ihm überhaupt keinen Spaß. Und das ist okay. So, das ist okay. Jetzt haben wir einen Geschäftsführer gesucht, der übernimmt die Führungsaufgaben und Dominik kann in seinen Stärken sein. Das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den, glaube ich, viele Unternehmer auch durchgehen und mitmachen müssen.
Ja. Und wann war das bei dir? Also dieser Switch von im Unternehmen arbeiten versus am Unternehmen arbeiten?
Ich hatte ein Coaching, eine Coachin, die hat mir sehr geholfen, diese Führungsrolle anzunehmen, weil ich hatte wirklich inneren Widerstand. Ich war wirklich so, aber nein, ich bin doch Designerin. Ich will doch das operativ alles machen. Und ich hatte einen Glaubenssatz, den hat sie mit mir gelöst. Mein Glaubenssatz war, als Führungskraft kann ich nicht mehr kreativ sein und nicht mehr mitgestalten. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich kann weiterhin kreativ sein, super kreativ und ich kann super viel mitgestalten, nur auf einer anderen Ebene. Und das zu knacken, da hat mir wirklich eine Coachin geholfen. Das war so vielleicht, warte mal, das war 2020, glaube ich. Und das war für mich so der Knackpunkt. Danach passierte natürlich auch super viel Arbeit. Glaubenssatz lösen heißt ja nicht plötzlich alles anders machen. Da sind ja immer noch die Gewohnheiten zwischen. Aber ja, das war für mich der absolute Knackpunkt, dieses Coaching. Die hat mir da sehr geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar.
Hast du mit den Coachings erst angefangen, als du dann auch so in diese neue Rolle gekommen bist? Also von der Werkstudentin hin zu, jetzt bist du Mitgründerin?
Wir haben auf verschiedenen Ebenen Coachings angefangen. Wir hatten dann ganz lange eine Unternehmenscoachin. Die hatten wir noch, bevor ich dieses Coaching hatte, weil sie hat tatsächlich mir diese Coachin vermittelt. Also wir hatten eine Unternehmenscoachin, weil wir eben diese Realisation hatten von, wir sind zu idealistisch und zu wenig unternehmerisch unterwegs und das müssen wir irgendwie ändern. Dann haben wir uns diese Business-Coachin mit an Bord geholt. Die hat uns sehr lange begleitet. Ich glaube, wir haben uns erst vor einem halben Jahr voneinander gelöst. Also das war wirklich toll. Dann hatten wir noch einen anderen Coach, der uns, also anders, um deine Frage zu beantworten. Ich komme da wieder zurück. Es hat erstmal angefangen im Business-Kontext mit Coachings und dann ist mir aufgefallen, ey, das ist so wertvoll. Ich will das eigentlich auch für mich persönlich haben, weil ich Themen habe, die ich aufarbeiten möchte. Und ich habe ja dann auch eine Ausbildung bei der Deutschen Gesellschaft der positiven Psychologie angefangen. Da geht es ja auch viel um Coaching. Ich habe die nie abgeschlossen, aber das erste Modul, ja. Das hat mir halt auch super viel gezeigt, wie wertvoll innere Arbeit ist und dass man viel machen kann, ohne jetzt irgendwie zum Psychologen zu gehen oder so.
Ja, das ist auch der Grund, weswegen ich so danach frage, ne? Weil was du jetzt beschreibst, das ist ja eben total stark, diese inneren Themen anzugucken. Ich habe es für mich jetzt auch in diesem Jahr erst so klar aufbrechen können, als Self-Leadership, also diese Selbstführung, die immer davor steht, bevor wir in der Lage sind, auch andere zu führen. Ne? Und also da einfach offen zu sein und dann auch das Unternehmen zu sehen als Reise, ne? Der eigene Persönlichkeitsentwicklung, der Businessentwicklung. Also mega, dass du da dann auch so für dich gemerkt hast, okay, das bringt dich weiter und du gehst da auch immer weiter in neue Tools, Wachstumsprozesse, was auch immer das dann ist.
Und es ist schmerzhaft. Also ich muss sagen, da muss man halt auch, ne? Das ist kein Besuch auf dem Ponyhof, sondern es ist viel innere Arbeit und viel Widerstände überwinden und wirklich diesen eigenen Glaubenssatz da zu lösen, hat 6 Monate gedauert. Weil mir eine Coachin immer wieder, sie hat es natürlich vor mir erkannt, aber hat mich dann mit Fragen immer wieder dahin geführt, so bis ich es irgendwann selbst verstanden habe.
Ja, und das ist es, ne? Es gibt ja so diesen Ausdruck Wachstumsschmerz, also den finde ich immer ganz bezeichnend und der trifft bei mir auf jeden Fall zu. Also ich habe auch verschiedene Coaches, die mich auch gerade begleiten, ne? Und ich habe in der letzten Podcast-Folge auch das erste Mal so richtig über Geldblockaden geredet, so auch im unternehmerischen Kontext, weil da ist ja ganz oft, ne, ganz viel Privates, was reinfließt und auch diese Glaubenssätze, wenn ich jetzt so mit dir spreche, vor 9 Monaten war, glaube ich, so dieser riesen Aha-Moment, ne? Also ja, es braucht Zeit und gleichzeitig und dafür bist du jetzt auch oder ihr auch als Team, ne? Mega Beispiel und Vorbild auch, was das macht, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn diese innere Arbeit erfolgt, wie sich das dann auch im Außen zeigt. Also hol uns jetzt gerne nochmal rein. Also 9 Jahre seid ihr jetzt auf diesem unternehmerischen Weg, habt ein Team aufgebaut. Wie ist das alles entstanden, jetzt auch aus dieser finanziellen Perspektive? Also wie habt ihr das gewuppt?
Ja, schöne Frage. Also wir sind bootstrapped. Wir haben keine äußerlichen Finanzierungsquellen oder so, sondern es kam alles von innen heraus und alles peu à peu. Am Anfang hatte ein Freund von Dominik ihm geholfen, so die erste super kleine Charge zu drucken. Aber ab dem Moment hat es sich eigentlich immer selbst getragen. Und ich habe mal den Begriff gehört, ich weiß nicht, ob es wirklich ein echter Begriff ist oder nicht, aber ich fand es eigentlich ganz passend. In der Startup-Szene redet man ja immer vom Unicorn. Das sind ja dann immer diese super Scale-Up-Startups, die super krasse Finanzierungsrunden haben und so. Und das Gegenteil davon wäre, oder habe ich gehört, wäre das Zebra, was so von Anfang an profitabel ist. Und wir waren von Anfang an profitabel. Wir waren aber auch die ersten Jahre, hatten wir überhaupt kein Money-Mindset. Wir haben auch nie über Budgets oder Umsatz oder EBIT oder irgendwas gesprochen. Das waren sogar verbotene Begriffe teilweise.
Wow!
Das war wirklich der Fall, dass wir gesagt haben, nein, wir reden nicht über Umsatz, nein, wir reden nicht über Gewinn. Also wirklich so ganz, ganz am Anfang, sondern wir reden immer nur von Mehrwert und wie können wir noch mehr Menschen helfen. Also ich sag ja, Hippiehaufen am Anfang. Und es war eine super schöne Zeit, ich bereue gar nichts. Aber in dem Mindset, ne, wir haben ja dann auch 2 Jahre oder 3 Jahre, weiß ich gar nicht, aus unserer Wohnung herausgearbeitet in Lichtenberg. Das waren irgendwie 60, 65 Quadratmeter und da kamen dann einfach 12 Leute hin und dann haben wir da in unserer Wohnung gearbeitet. Und das war auch damals einfach eine schöne Zeit, aber hat auch halt einfach gezeigt, so gar kein Money-Mindset, gar kein unternehmerisches Denken. Wir hatten auch keine Freude daran, besonders viel Geld auszugeben. Wir haben uns auch kleine Gehälter ausgezahlt und so. Es war einfach so jung und flexibel und
total schön, wie transparent du das auch einfach teilst. Also ich glaube, das ist es ja am Ende jetzt auch in diesem Podcast, so dieses, was steckt dann immer dahinter, wenn du so eine Brand siehst, ne? Wenn du irgendwie ein Buch von euch auch in der Hand hältst und wie entwickelt sich das? Das ist ja nicht jetzt mal eben so und here we go und we are whatever, Zebra, Unicorn, ne? Sondern da steckt ja unglaublich viel Arbeit hinter. Und was würdest du heute mitgeben, sei es jetzt deinem jüngeren Ich, sei es Menschen, die noch in den ersten Jahren sind?
Ich würde meinem jüngeren Ich mitgeben, wenn ich jetzt nochmal neu gründen würde, geh schneller in den Austausch. Wir waren so lange auf unserer einsamen Insel und dachten so, ah, wir sind komplett alleine mit unseren Herausforderungen. Wir sind so speziell aufgebaut mit Kooperationen mit anderen Verlagen etc. pp. Das ist alles so besonders. Das kennt niemand. Austausch bringt uns nichts. Networking bringt uns nichts. Falsch. Einfach falsch. Also nach so ein paar Jahren, 3, 4 Jahre oder so into it, habe ich dann angefangen, andere Gründer kennenzulernen, in den Austausch zu gehen. Und ich habe ganz schnell gemerkt, oh Mann, wir haben alle die gleichen Herausforderungen. Und es war so wertvoll, sich da auszutauschen und voneinander zu lernen, dass ich echt sagen würde, geh in den Austausch, lern voneinander, such dir jemanden, der das schon mal gemacht hat oder in einem ähnlichen Bereich ist. Wenn du ein E-Commerce-Business aufbauen willst, dann such dir jemanden, der das schon mal gemacht hat. Wenn du ein Coaching-Business aufbauen willst, such dir jemanden, der das schon mal gemacht hat. Lerne von dieser Person. Punkt.
Hi, hier ist Stella und gleich geht's weiter mit der Folge. Das ist ein kurzer Partnerhinweis, denn diese Episode wird unterstützt von First. Wenn du selbstständig bist oder gerade gründest und ein Geschäftskonto suchst, dann schau dir First an. First ist eine digitale Bank für Selbstständige, Gründer und Gründerinnen und Unternehmen mit Geschäftskonten ab 0 Euro im Monat. Den Link dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Und für dich volle Transparenz, das ist ein Empfehlungslink. Also wenn du über den Link ein Konto eröffnest, dann erhalte ich hier eine Provision und kann dieses Geld auch wieder in den Podcast einfließen lassen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören dieser Folge.
Ja, genau das trifft's, Seth. Also bei mir, einer der Glaubenssätze, die ich sehr lange mit mir tragen durfte, war, ich muss alles alleine schaffen. Und genau das umzukehren, und mittlerweile erkenne ich so diese Stärke, diese Kraft, ne, Wachstum durch Verbindung, durch Austausch. Das kann jetzt in jedem Setting sein. Das kann sein, ne, Networking, das kann sein durch Kooperationen für neue Geschäftsideen, das kann Verbindung zu Kunden sein, ne, also you name it und was da möglich ist, oder?
Absolut, das ist so wertvoll. Und ich musste auch einen inneren Glaubenssatz, und ich glaube, es gilt auch für Dominik, aber ich musste vor allem auch so diesen Glaubenssatz von nach Hilfe fragen ist in Ordnung. Du musst nicht alles alleine machen. Warum tust du dir das an so? Warum lernst du nicht einfach von anderen? Es ist doch so schön, sich auszutauschen. Und das Ding ist ja, ich, wenn mich Leute fragen, nach Hilfe fragen, ich helfe ja so gerne. Warum habe ich das nie umgekehrt? Oder es ist einfach super wertvoll auf jeder Ebene, egal um welches Thema es geht. Selbst als ich schwanger war, war es super schön, andere Mamas zu finden, die gerade schwanger sind und das Gleiche durchmachen wie ich und darüber zu sprechen. Hey, was sind denn gerade deine Herausforderungen? Wie bereitest du dich vor? Etc. pp. Egal welches Thema, geh in den Austausch.
Ja, geh in den Austausch. Finde ich super. Nehmen wir mit. Und dann habe ich mich jetzt gerade gefragt, während du sprichst, was ist denn eine aktuelle Herausforderung? Gibt es da was du gerade auch wahrnimmst, jetzt in der Stage, in der ihr seid?
Auf jeden Fall. Also es gibt uns ja jetzt seit 9 Jahren, nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Und wir merken, die Spielregeln ändern sich, das Umfeld ändert sich, die Technik ändert sich, die Nachfrage, alles ändert sich. Mhm. Und wir machen oder haben bis dato alles so gemacht wie bisher und merken, nee, wir müssen uns auch ändern, weil die Prognose von Anfang des Jahres war schon negativ. Anders gesagt, die ersten 8 Jahre konnten wir immer ein Wachstum verzeichnen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal die Prognose gehabt, es wird kein Wachstum geben. Eher im Gegenteil, es wird zurückgehen. Und das hat sich jetzt die ersten 6 Monate des Jahres bewahrheitet, diese Prognose. Und das zeigt uns natürlich, dass wir was anders machen müssen. Aber the only constant in life is change, wie man ja so schön sagt. Und das gilt auch für uns. Das heißt aber auch für uns, dass wir umdenken müssen, dass wir den Wandel mitgehen wollen. Ich habe hier auch hinter mir ein Poster, da steht Don't bother fighting the old, just build the new. Das ist ein Motto, das haben Dominik und ich. Anscheinend ist es uns so wichtig, dass wir uns das hier zu Hause aufgehangen haben. Das machen wir gerade. Wir versuchen gerade nicht dagegen zu kämpfen, dass der Markt sich ändert, dass die Nachfrage kleiner wird, dass immer mehr Journals auf den Markt kommen. Wir kämpfen nicht dagegen, sondern wir gucken, was können wir anders machen, um eben die nächsten 10 Jahre zu bestehen und hoffentlich noch viele Jahrzehnte darüber hinaus.
Ja, krass. Auch danke, dass du da so ehrlich bist und so offen bist. Weil 10 Jahre ist ja echt schon eine Hausnummer. Die meisten, es gibt ja so diese verschiedenen Timeframes, so nach 3 Jahren x Firmen geschlossen. 5 ist so ein Big Milestone und jetzt sprechen wir halt schon über eine andere Nummer. Also ihr seid ja, ne, so ein klassisches, kleines und mittelständisches Unternehmen in Deutschland, ne? KMU-Begriff. So, das passt ja zu euch mit der Teamstruktur und allem, was da ist. Und dann auch wieder sich einzugestehen. Und ich glaube, das ist echt eine riesige Challenge. Habe ich bei mir gesehen, aber bei so vielen anderen Geschäftsmodellen eben nicht zu sagen, wir machen jetzt alles wie bisher, ne, weil es kommen Punkte so, eben Marktanforderungen ändern sich, es gibt andere Risikobereiche, politische Anforderungen ändern sich und dann auch mitzugehen, ne, und eben nicht diesen Widerstand zu haben und Sachen auch mal loszulassen, Konzepte loszulassen, Ideen loszulassen. Nutzt ihr da auch MVP-Denken für euch, also Minimum Viable Product, dass ihr euch Marktfeedback reinholt, ne, und jetzt eben auch mit euren Kunden, das sind ja schon unglaublich viele, die ihr da die letzten 10 Jahre auch bedient habt, also mit denen zusammenzuschauen, was geht da jetzt?
Das ist ein super wertvoller Gedanke und MVPs haben wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder probiert. Unter anderem haben wir mal ein Projekt gestartet, wo wir eine 6-Minuten-Akademie aufgemacht haben, speziell konzentriert auf Kinder. Wir haben ja das 6-Minuten-Tagebuch für Kinder entwickelt, was sich hauptsächlich richtet auf Dritt- und Viertklässler. Und das Buch ist so geil geworden. Es hat so einen schönen Mehrwert. Und unsere Vision damals war, ey, wir wollen dieses Buch in Schulklassen bringen und das deutschlandweit. Und dafür haben wir diese Akademie aufgemacht. Wir haben als MVP getestet. Wir bilden Leute aus, die Schulworkshops in Schulklassen geben können und dieses Buch als Basis haben. Der eine Teil, der funktionierte super gut. Leute wollten diese Ausbildung bei uns machen. Da war das Feedback toll. Das hat super viel Freude gebracht. Aber dann diese Workshops in die Schulen zu bringen, das war so der Knackpunkt. Der hat gar nicht funktioniert. Wir haben es ein Jahr lang probiert, aber das Schulsystem ist so rigide, dass es sehr schwer ist, da Fuß zu fassen. Und irgendwann mussten wir uns dann halt eingestehen, ja, MVP failed. So, Phase 1 hat geklappt, Phase 2 hat nicht geklappt. Okay, wir schließen die Akademie. Aber ja, das war jetzt nur so ein konkretes Beispiel. Wir arbeiten auf jeden Fall damit, dass wir so kleine Testballons, Testprojekte haben, die wir dann natürlich auf Herz und Niere prüfen. Und da muss man, manchmal ist es erfolgreich und manchmal eben nicht.
Ja, und da auch wieder, ne, dieses Eingestehen und dann eben zu tracken über einen Zeitverlauf, so hat es geklappt oder nicht. Auch das ist ja erstmal eine Kunst, zu sagen, die Geduld mitzubringen, das alles auch erstmal durchzuziehen, wirklich valide Ergebnisse zu haben, um auf der Basis Entscheidungen treffen zu können. Also von daher, weißt du, dieser Ausdruck failed, ich denke jetzt eher, das ist so ein Learning. Das hat jetzt nicht geklappt und ihr habt aber so viel ja wieder draus mitnehmen können.
Unbedingt. Wir haben sehr viel draus gelernt. Sehe ich genauso.
Ja. Und wenn du jetzt über Vision sprichst, und auch positive Psychologie. Ich habe jetzt heute Morgen das Buch weitergelesen vom Ali, ich meine Abdal ist der Nachname, Positive Productivity, wo er auch auf verschiedene Methoden eingeht, auch sehr stark auf die positive Psychologie. Und da ist mir wieder die Why-Method über den Weg gelaufen. Also dieses 5-mal zu hinterfragen kommt von dem Gründer von Toyota. Und ich war jetzt in Japan, deswegen passt das gerade alles ganz gut. Wirklich klar zu haben, so was ist die Motivation hinter allem? Also 5-mal zu fragen, warum, 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 warum. Hast du das für dich ganz, ganz klar, was dein Why jetzt gerade ist?
War und ist weiterhin positiver Impact. Es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen vielleicht Klischee, ich weiß es nicht, aber das ist das, was uns von Anfang an angetrieben hat, positiver Impact, weil dieses Feedback, was wir bekommen von Leuten, das ist der Motivationsfaktor hoch, keine Ahnung, 1.000, 1 Million, wie auch immer, zu hören von Leuten, ey, ich war so skeptisch, ich habe noch nie Tagebuch geschrieben, ich habe es mal ausprobiert, weil ich es geschenkt bekommen habe, finde es mega geil, ich höre nicht mehr auf, ich bin so viel dankbarer. Oder ich war in einer komplett depressiven Phase und habe da selber nicht mehr rausgefunden, meine Mama hat mir das Tagebuch geschrieben, jetzt geht's mir wieder gut. Da gibt es so viele, wir kriegen teilweise wirklich solche Mails mit Geschichten von, wie unsere Produkte irgendwie anderen Menschen geholfen haben, gewisse Situationen zu meistern. Und diese Geschichten zu hören, jetzt kriege ich auch Gänsehaut, während ich darüber rede, diese Geschichten zu hören, das ist für uns einfach Motivation ins Unendliche. Und das ist dieser positive Impact, den wir mit unserer Arbeit eben machen. Und das ist das, was uns auch trägt und das, was unser Why ist. Also war es von Anfang an und ist es auch weiterhin. Mit allem, was wir machen, wollen wir eine Wirksamkeit erreichen, die nicht nur in der Theorie hängen bleibt von, ne, wir sind ja wissenschaftlich fundiert, das ist uns total wichtig, dass da ein Fundament hinter ist und so weiter. Aber wir wollen nicht in der Theorie kleben bleiben, sondern wir wollen den Transfer leisten ins echte Leben. Ja, was kann ich denn jetzt konkret ändern in meinem Leben? Was kann ich denn machen? Und wenn das die Leute schaffen und dieses Praktische annehmen und umsetzen und dann spiegeln, das hilft. Mega.
Ja, krass. Also ja, ich habe jetzt gerade auch so Gänsehaut bekommen, ne? Weil was du beschreibst, das ist ja so dieses Mehrwert schaffen. Ne? Eben Mehrwert in andere Menschenleben bringen und dann festzustellen, okay, da ist jetzt wirklich Mensch bereichert worden durch das eigene Angebot und da ist was Positives draus entstanden. Also ja, kann ich absolut nachfühlen und finde ich genial, was ihr da einfach wuppt habt und auch weiterhin wuppen werdet. Also ich erlebe es ja selber bei Kundenprojekten, vielleicht auch ein gutes Beispiel jetzt, um das Erfolgsjournal bei euch zu holen. Ne, mit einem Kunden, so bevor der Prozess losgeht in der Beratung, dann schicke ich das immer rüber und dann ist der erste Termin und dann kommt so dieses, ja, und dann habe ich jetzt schon hier alles ausgefüllt und guck mal, Stella, und das sind zum Teil Menschen in den 50ern, ja, gerade wenn es um Nachfolgeprozesse geht, die sind alle schon älter, die hatten sowas vorher noch nie und ich schicke das immer und dann so mit diesen Gedanken, das ist alles eine Möglichkeit, ich lade dazu ein, aber das eigene Handeln wird natürlich immer von der Person bestimmt, ich zwinge ja jetzt niemanden, ne? Und dann aber zu sehen, was das macht und plötzlich ist das jetzt ein Teil der Routine, ne? Und zack, geht's ab. Also mancher braucht es ja wirklich nur so, ja, eine kleine Veränderung in den eigenen Routinen, um auch da wirklich was im Außen zu merken. Also das wäre jetzt auch die Frage an dich, Sef. Was ist so deine Methode, dein Tool, wo du sagst, darauf kannst du auf gar keinen Fall verzichten? Also das ist so wirklich Daily Habit oder zumindest so, dass du es mehrmals die Woche integrierst.
Ist es jetzt blöd, dass ich sage, das 6-Minuten-Tagebuch? Also wirklich, es klingt jetzt irgendwie ready-made, aber es ist einfach die Wahrheit. Ja. Ich nutze dieses Tagebuch, seit ich als Werkstudentin angefangen habe, im 6-Minuten-Verlag zu arbeiten, nutze ich dieses Tagebuch wirklich konsequent. Und klar, es gibt mal Phasen, da mache ich es täglich und dann gibt es Phasen, dann mache ich es vielleicht ein paar Wochen lang gar nicht. Ich hatte auch eine Phase, als ich frisch Mama geworden war, da habe ich es, glaube ich, fast ein Jahr gar nicht gemacht und habe dann aber krass gemerkt, boah, das fehlt mir so extrem, ich muss wieder damit anfangen. Aber das ist wirklich so ein Tool, eine kleine Routine im Alltag, die für mich sich als so wertvoll rausgestellt hat, dass ich darauf nicht mehr verzichten will, weil vielleicht ein ganz toller Marker, der das auch messbar macht. Wir haben da auch einen Monatscheck drin, der die verschiedenen Lebensbereiche aufzählt. Und dann kannst du bewerten von 1 bis 10, wie ist es gerade? 1 schlecht, 10 bombastisch gut. Und während andere Lebensbereiche immer mal wieder sich ändern, irgendwie Freundschaft, Zeit für mich, Finanzen etc. pp., die bewegen sich auf der Skala hin und her. Aber es gibt 2 Dinge, die bei mir immer eine 10 bekommen. Das ist einmal die Dankbarkeit, das ist einmal die Zukunft, also die Hoffnung, da habe ich immer eine 10. Und da weiß ich ganz genau, wenn da mal nicht eine 10 steht, dann ist irgendwas falsch, dann muss ich irgendwas ändern. Und das ist für mich einfach ein Tool, wirklich, es ist einfach, wie es ist. Das 6-Minuten-Tagebuch ist für mich ein Daily-Tool, was ich nicht mehr missen will und was ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat. Offensichtlich.
Ja, nee, schönes Beispiel, Sef. Und jetzt hast du auch mehrfach schon genannt, dass du ja auch tatsächlich Mama geworden bist, so während dieser unternehmerischen Reise. Und das würde mich jetzt auch nochmal sehr interessieren. Also wie ist es dir da ergangen, jetzt diesen Shift zu haben? Also ja dann irgendwie nochmal einen anderen Lebensbereich aufzumachen, weniger zeitliche Ressourcen, nur in Anführungszeichen, ne, ins Business investieren zu können. Also wie ist es damit ergangen? Was hast du da für eine unternehmerische Veränderung wahrgenommen?
Es ist das Schönste, was es gibt. Also es ist wirklich so schön, Mama zu sein und das einfach erleben zu dürfen. Da bin ich extrem dankbar für. Und gleichzeitig war es für mich, vor allem am Anfang, die überforderndste Periode meines Lebens. Alles daran hat mich überfordert. So sehr, dass meine Eltern, die eigentlich nur 40 Tage nach der Geburt in Berlin sein wollten, weil das ist so ein türkischer Brauch, 40 Tage hilft vor allem die Mama dann mit Einkaufen und etc. pp., sodass man ein Wochenbett halt. Die wollten für 40 Tage hier sein. Dann haben die gesehen, wie heftig überfordert ich eigentlich mit der Situation bin, dass sie 2 Jahre geblieben sind und sogar nach Berlin inzwischen gezogen sind. Jetzt gerade sind sie noch da.
Wow.
Also ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, weil ich glaube, ohne die Unterstützung wüsste ich nicht, wie wir das gemacht hätten mit Unternehmen parallel. Weil es ist ein Business-Baby und es ist ein echtes Baby und das echte Baby ist am Anfang so hilflos und braucht alles von dir. Parallel passiert aber auch super viel im Business und das irgendwie zu schaukeln und sich dabei nicht selber zu verlieren, ich habe mich verloren, das war sehr herausfordernd für mich. Und dann habe ich ja tatsächlich, hatte ich so einen Schlüsselmoment, wo ich so wirklich klischeemäßig auf dem Badezimmerboden saß und geheult habe, weil ich dachte, ich kann nicht mehr, ich bin überfordert. Das war für mich so der Moment von, oh shit, Chef, du musst irgendwas ändern, es läuft nicht. Und dann habe ich ja tatsächlich das 6-Minuten-Tagebuch für Mamas geschrieben, weil ich mich ganz viel beschäftigt habe mit Selbstfürsorge, wie kann ich, obwohl ich Mama bin, gleichzeitig mich selbst nicht verlieren oder wie finde ich mich wieder und wie bleibe ich dann bei mir. Genau, 6-Minuten-Tagebuch für Mamas ist daraus entstanden, weil ich genau auch, also ich bin nicht damit allein. Ich weiß, dass super viele andere Mamas auch krass überfordert sind. Ganz viele verschiedene Lebensstile und Situationen. Ich will mich auch gar nicht vergleichen. Ich wollte aber einfach irgendwie so ein Tool mitgeben, speziell für Mamas, weil ich gemerkt habe, da ist das Ding. Ich habe in der Phase dann angefangen, wieder 6-Minuten-Tagebuch zu schreiben, weil ich es ein Jahr nicht gemacht hatte. Und ich dachte mir so, nee, du musst wieder was Gutes für dich tun, du schreibst jetzt wieder Tagebuch. Und ich habe gemerkt, das Konzept hat mich überfordert. als Mama. Das war mir zu viel. Es sind nur 6 Minuten, aber dann gibt es ja noch ein Wochencheck-in, dann gibt es monatliche Reflexionsfragen, dann gibt es noch den Monatscheck, dann gibt es noch dies und das und jenes. Und das ist alles toll, aber dafür muss man auch die Zeit haben. Und ich habe gemerkt, nee, für Mamas muss es noch einfacher sein. Und so ist das Mama-Tagebuch entstanden.
Auch wieder auf Basis dann von deinen Bedürfnissen, ne?
Komplett.
Und das finde ich jetzt, ja, und ich finde es auch richtig toll, dass du gerade Business Baby und Real Baby in den Mund nimmst, weil ich bin tatsächlich jetzt während der Van-Tour ja auch aus einem der Gründe Zeitqualität mit Freundinnen zu verbringen, die jetzt ganz frisch Mamas geworden sind. Und ich nehme einfach gerade wahr, wie verändert sich der Alltag, ne? Und genau das habe ich mir nämlich jetzt auch gedacht. Also wie crazy ist das denn, wenn du ein Business-Baby hast, ja, und da die ganzen Ressourcen reinsteckst und dann noch in Real Life. Also wirklich Respekt, wie du dann auch da wieder den Weg für dich gefunden hast, Sef. Und finde ich ein tolles Beispiel, weil eben statistisch Deutschland, die meisten Frauen gründen erst mit Mitte 30. Also normalerweise in der Phase ganz oft in Verbindung mit Elternzeit und dann was Eigenes probieren, ne? Aber dieser Übergang von, ich habe schon ein Unternehmen und entwickle hier was und habe schon irgendwie ein Team und Produkte und es läuft und dann kommt noch etwas on top. Da bin ich jetzt gespannt und deswegen danke auch dafür fürs Teilen, weil das beschäftigt mich auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Jahren und ich glaube, wir brauchen da mehr Austausch und auch Beispiele, wie es möglich ist. Ja, und dann auf jeden Fall mit eurem Tagebuch natürlich.
Das hilft.
Nice. Sef, mit Blick auf die Uhr habe ich hier meine Lieblingsfrage neben mir liegen und du hast es auch irgendwann jetzt im Interview schon mal angeteasert. Was ist deine persönliche Definition von Erfolg und wie misst du einen erfolgreichen Tag für dich?
Ja, ich habe es im Prinzip schon ein bisschen vorweggenommen. Ganz klar messe ich Erfolg für mich in Zufriedenheit und Erfüllung. Das ist für mich auch ein ganz essentieller Teil von Dankbarkeit. Also ich würde sagen, Dankbarkeit ist ganz, ganz wichtiger Key-Faktor für mich on a daily basis. Einfach Dankbarkeit. Und meine persönliche Definition von Erfolg ist Erfüllung, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Klar, auch mir ist wichtig, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich nicht jeden Euro umdrehen muss, dass ich mir schöne Sachen leisten kann, Freundschaft, Familie etc. Auch diese Dinge spielen alles in diesen Zufriedenheits- und Erfüllungsfaktor und Dankbarkeitsfaktor mit rein. Aber ich würde es definitiv nicht messen an irgendwie irgendwelchen Eurozahlen auf dem Konto oder so oder einem Haus oder einem Auto. Wir haben auch kein Auto, wir haben auch keine Immobilie oder irgendwas. Ist uns auch nicht wichtig. Uns ist wichtig, dass wir irgendwie zusammen Zeit verbringen können. Also auch mir persönlich. Familie ist super wichtig. Erfüllung in der Arbeit, Wirksamkeit, positiver Impact, Dankbarkeit.
Ja. Dankbarkeit. Vielen Dank. Ich habe in einer Folge letztens geteilt nach dem Buch Die with Zero, Return on Experiences. Das ist so gerade das, was mich hier gerade sehr motiviert. Und ich glaube, da waren jetzt unglaublich viele tolle Impulse dabei für alle, die zuhören. Danke, dass du hier so offen mit uns sprichst über diese letzten 9 Jahre. Total krasser Weg. Und ja, ich freue mich, wenn die Folge live geht. Danke.
Ich freue mich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.